Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio begrüßt sie heute Maike Albart zu einer Sendung, in der es um das Abtasten der frühen Jahre geht, darum, wie das Heranwachsen literarisch in den Blick genommen wird. Einen ganz besonderen Ton für die Verlorenheit im Berlin der Nachwendezeit fand Judith Herrmann in ihrem inzwischen beinahe mythischen Erzählungsband Sommerhaus später von 1998. Viele werden sich noch daran erinnern. In diesem Semester hält Judith Herrmann die Poetikvorlesung in Frankfurt und gibt Auskunft über frühe Erfahrungen. Um das Jungsein geht es auch bei Jamaica Kincaid, die von der Emanzipation ihrer Heldin im kolonialen Antigua berichtet. Wieder eine andere Variante des Bildungsromans liegt Eckart Nickel vor. Spitzweg heißt sein kleines Panorama eines bundesrepublikanischen Gymnasialjahrgangs unser erstes Thema. Karl Spitzweg, das war doch der Maler des armen Poeten, der mit Schlafmütze unterm Regenschirm in seinem Bett hockt und etwas auf ein Blatt kritzelt. Ganz richtig. Mit einem abgerissenen Dichter hat der Autor Nickel auf den ersten Blick aber nur sehr wenig zu tun, denn er wurde Ende der 1990er Jahre in tadellosem Dreiteiler mit dem popliterarischen Quartett Tristesse Royale und unnachahmlicher Blasiertheit bekannt. Seither hat er eine ganze Reihe von bemerkenswerten Romanen vorgelegt. Was ihn oder seinen Helden mit dem Maler Spitzweg verbindet, weiß Jan Drees.
Dieser Spitzweg sichert Eckart Nickels herausgehobenen Platz in der Gemäldegalerie unserer Gegenwartsliteratur. Und das gelingt ihm mit einem Vexierbild, denn zwei Gedanken drängen sich geradezu auf. Der erste gleich zu Beginn, wenn man sich inmitten eines Zeichengewitters aus philosophischen, kunsthistorischen, literarischen und popkulturellen Referenzen wähnt und wünscht, alle Bücher dieser Welt gelesen, alle Filme und Bilder gesehen, alle Kompositionen gehört zu haben, um jeder intertextuellen Spur folgen zu können. Der andere Gedanke erscheint am Ende, wenn man das Buch zugeklappt hat, aber erst einmal sind dieser Geschichte drei Zitate vorangestellt von Arno Schmidt, der britischen Popband Prefab Sprout und zuletzt von Karl Spitzweg selbst.
Jede Linie mit Verstand, alles durchdacht, das Uninteressante interessant.
Jedes Zitat steht für eine der drei Hauptfiguren, die während ihrer Abizeit freundschaftlich verbandelt sind. Der idiosynkratische Karl, die weltabgewandte Kirsten und der namenlose Erzähler, den man nur als jenen Spitzwegschen Hagestolz identifizieren kann, der auf dem Cover des Romans abgebildet ist. Ein Einzelgänger, wie er aus erhöhter Position seine Mitwelt beobachtet. Diesen Typus des eingefleischten Junggesellen erhebt Nickel zum Denkmal und stellt es neben die beiden anderen von Karl Spitzweg und Adalbert Stifter aus dem 19. Jahrhundert und beschaulich wie in Spitzwegs Bild und Stifters Erzählung liest sich immerhin der Einstieg, wenn eine Kunstlehrerin in Rollkragen und Faltenrock gekleidet von Tisch zu Tisch schleicht, bei Kirsten, ihrer besten Schülerin, stehen bleibt, auf ein nahezu vollendetes Selbstporträt schaut und dann sagt:
Ausgesprochen gelungen. Respekt. Mut zur Hässlichkeit.
Ab da wird es turbulent. Kirsten stürmt aus dem Klassenzimmer und ihre Mitschüler, Karl und der Erzähler, sinnen auf Rache. Sie fingieren einen Brief, vermeintlich von Kirstens besorgten Eltern geschrieben, direkt gerichtet an den Direktor dieser skandalösen Lehranstalt.
Voller Sorge möchten wir Ihnen mitteilen, dass unsere Tochter gestern nach der Schule nicht nach Hause gekommen ist. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass das passiert, aber diesmal haben wir sie nicht bei Verwandten im Umland abholen können, sondern stattdessen dieses Bild im Eingang vor unserer Tür gefunden, das zweifelsohne von ihr selbst stammt.
Der erfundene Text, ergo die Literatur, ist mächtig genug, eine Welt zu verändern, was in Nickels Spitzwegroman durch eine Wolte aufgeht. Der Direktor kann nicht direkt bei den Eltern nachfragen, weil die zurückgezogen ohne Telefon oder Internet leben und in besagtem Brief schreiben, sie wollten allein über Kirstens Mitschüler kommunizieren, den Erzähler. Dessen Intrige verästelt sich bis in die kleinsten Winkel dieser Geschichte, die nur auf der ersten Ebene von einem bösen Streich erzählt, aber schon auf der zweiten eine Metareflexion über die Möglichkeiten von Kunst an sich ist, vorgetragen im Ton ernster Scherze. So resoniert der Erzähler gleich zu Beginn.
Gemälde an sich, wozu sind sie gut? Bevor ich eine Landschaft an die Wand hänge, blicke ich doch lieber durch ein Fenster auf sie hinaus. Und wenn mir danach sein sollte, einen Menschen zu sehen, bringe ich genau dort einen Spiegel an. Kunst versucht oft beides zu sein, Fenster wie Spiegel, und kann doch weder das eine noch das andere ersetzen. Gerade wenn sie versucht, das Leben möglichst wirklichkeitsgetreu abzubilden, zeigt sich das Ausmaß ihres Scheiterns besonders deutlich.
Über Spiegel, Fenster und ihr Verhältnis zur Wirklichkeit denkt dieses kluge Buch ebenso pausenlos wie pointenreich nach, als würden die Abiturienten die Philosophien Bergsons, Blumenbergs und Richard Rortys Der Spiegel der Natur aus dem FF kennen. Ihr Streich gipfelt dementsprechend ambitioniert in einer rasanten Kunstaktion, doch die eigentlichen Höhen oder Gipfel werden im Geiste erklommen, wenn Karl, Kirsten und der Erzähler in ihrem geheimen Kunstversteck sitzen und über dünn gekleidete Malermodelle in zu kalten Badewannen diskutieren, über Frédéric Chopins Nachtstücke und über die Frage, ob die Pfefferminztafeln After Eight ihr Gegenstück in den einstigen Afrika-Keksen von Balsen haben. Es ist ein Palaver von Penälern, ein Spaß aus zahlreichen Zitaten, der sich jedoch in einem wichtigen Punkt von den intertextuellen Spielen der sogenannten Popliteratur unterscheidet, mit der Nickel Ende der 1990er Jahre gestartet ist. Damals war eine tiefe Kenntnis von Songs, Sounds, Filmen und Marken unabdingbar zum Verständnis popliterarischer Veröffentlichungen. In Nickels Spitzweg aber muss keine Anspielung dechiffriert werden. Nicht einmal ein Bild des Münchner Malers brauchen wir, um dieser Geschichte zu folgen. Man kann in die verschiedenen Ebenen eintauchen, ist dazu aber an keiner Stelle gezwungen, was nach der Lektüre zum zweiten sich ebenfalls aufdrängenden Gedanken führt. Wer sich eingangs wünschte, alles gelesen, gesehen, gehört zu haben, der mag sich nun schwärmend vorstellen, wie es wäre, nur dieses eine Buch zu kennen. Kein weiteres, keinen Film, kein Bild, keine Komposition. Dann läge die Geschichte in ihrer reinen Schönheit vor einem, mehr Spiegel denn Fenster. Möglicherweise erscheint es auch als ein unendlich großes, leeres Regal. Da man aber doch gelesen, gesehen und zugehört hat, ist dieses Buch all das, Spiegel, Fenster, Rätsel, Regal, von der romantischen Sehnsucht getragen, hinauszutreten, sub specie aeternitatis, um von dort aus endlich klarer sehen zu können, was passiert. Nickels Spitzweg ist ein Versteck für die Kunst oder vor der Kunst. Es liegt an uns, wie wir dieser faszinierenden Geschichte nahe kommen. Sie begeistert ohnehin, so oder so.
Ein enthusiastischer Jan Drees über Eckart Nickels Roman Spitzweg, erschienen bei Piper, 256 Seiten, kosten 22 Euro. Aus der abgefederten bundesrepublikanischen Welt der 1980er Jahre versetzen wir uns jetzt in das westindische koloniale Antigua der 1950er Jahre zurück. Eine vollkommen andere Wirklichkeit als Nickel schildert nämlich Jamaica Kincaid. Sie wuchs in Antigua auf, ging aber mit 17 nach New York. Auch die Heldin ihres Romans Annie John durchlebt eine Emanzipation. Samuel Harmon hat Annie John, das jetzt in einer neu durchgesehenen Übersetzung vorliegt, für uns gelesen.
Wie ich lernte, meine Mutter nicht mehr zu lieben. So könnte der Alternativtitel von Jamaica Kincaids Roman Annie John lauten. In 8 Vignetten, alle jeweils 20 bis 30 Seiten lang, lässt die 1949 geborene Schriftstellerin das Mädchen Annie zu Wort kommen. Es lebt in den 1950er Jahren auf Antigua, einer der Inseln, die heute zum Staat Antigua und Barbuda gehören und die damals unter britischer Kolonialherrschaft stand. Die Entwicklung von Annie, die gleichermaßen für Weltschmerz, Feingeistigkeit und Überheblichkeit anfällig ist, ist dabei scheinbar vorgegeben.
Als wäre dies noch nicht genug, eröffnete meine Mutter mir, ich sei drauf und dran, eine junge Dame zu werden. Und deshalb würde ich etliche Dinge in Zukunft anders machen müssen. Sie sagte mir nicht, was mich so drauf und dran gemacht hatte, eine junge Dame zu werden. Und ich war heilfroh darüber, denn ich wollte es nicht wissen.
Unter den Vorzeichen von Pubertät, erster lesbischer Gefühlsregung und Widerstand gegen die insulare Kleingeistigkeit versucht Annie ihren Weg zu gehen. Dazu gehören erste Erfahrungen mit der eigenen Sterblichkeit, heimliche Treffen mit dem sogenannten roten Mädchen am Leuchtturm sowie allerletzte intime Augenblicke mit ihrer Mutter. Zu ihr tritt Annie in ein Verhältnis inniger und zugleich zunehmend hasserfüllter Konkurrenz. Dass sie zur Schriftstellerin wurde, sagte Jamaica Kincaid einmal in einem Interview, habe ganz klar mit ihrer Mutter zu tun. Diese hätte ihr Leben für sie verfasst, um es ihr anschließend zu erzählen. In diesem Sinne sind die Geschichten, die Annie John niederschreibt, auch Versuche, die Erzählhoheit an sich zu reißen. Die ganze Welt, in die ich hineingeboren war, heißt es an einer Stelle, sei ihr zur unerträglichen Last geworden.
Ich wünschte, ich könnte sie in irgendein kleines Etwas verwandeln, das ich unter Wasser drücken konnte, bis es starb. Ich verbarg meine Gefühle, blickte zu meiner Mutter auf, neigte den Kopf zur Seite und lächelte.
Die autobiografischen Bezüge, die sich zwischen Erzählerin und Autorin spinnen, sind dabei nicht ausschlaggebend für eine ertragreiche Lektüre. Ja, auch Jamaica Kincaid ist auf Antigua geboren und wächst dort in den 1950er und 60er Jahren auf. Ja, auch sie verlässt wie ihre Figur das Elternhaus mit 17, um fernab der Heimat Sorge- und Pflegearbeit zu leisten.
Aber mit einem Mal überkam mich eine Woge der Erregung und mein Herz schwoll an vor Freude, als die Worte »Ich werde das alles nie wieder sehen« in mir überliefen. Aber dann schrumpfte mein Herz ebenso schnell wieder und die Worte »Ich werde das alles nie wieder sehen« stachen auf mich ein.
Aber die 8 Erzählungen, die zuerst einzeln im New Yorker, dann 1985 zum Roman gebündelt erscheinen, sind keine Abrechnung in Form von Quasi-Memoiren. Sie nutzen die biografische Erfahrung, um eine Mutter-Tochter-Beziehung am gebeutelten Rand der Welt auszuleuchten, bei der Emanzipation und Entfremdung allmählich zu Synonymen werden. Auf Antigua, zwischen kolonial durchgezogenen Lehrplänen und traditionellen Vorstellungen weiblicher Schicklichkeit, muss die hellwache, störfeuerfreudige und nicht immer sympathische Annie John aus der Zeit und dem Raum fallen.
Und während ich meine Mutter anschaute, so voller Lebenskraft, so jung und ganz, wäre ich am liebsten auf sie zugegangen, hätte die Arme um sie gelegt und sie um Verzeihung gebeten für das, was ich eben gesagt hatte. Und ihr erklärt, dass es nicht so gemeint war, aber ich konnte mich nicht vom Fleck rühren.
Indem Annie Johns innere und äußere Entwicklung episodisch bleibt, entgeht das Buch den Langatmigkeiten des Coming-of-Age-Genres, dessen Motive und narrativen Bogen man als Leser in- und auswendig kennt. Manch einem mag das als psychologische Lücke sauer aufstoßen, aber das Fragmentarische, kombiniert mit Kincaids schmuckloser, zugleich stark rhythmisierter Sprache, verstärkt nur den Eindruck, hier Kernszenen einer Familie in Auflösung beizuwohnen. Die private Dynamik ist dabei nie losgelöst von den historischen Erfahrungen der Inselbewohner. Deren Vorfahren waren im 17. Jahrhundert als Sklaven von den Briten nach Antigua und auf andere Inseln in der Nähe verschleppt worden. Annie John reiht sich ein in die Initiative des Camper Verlags, Jamaica Kincaids Werk in überarbeiteten oder neuen Übersetzungen zugänglich zu machen. Dieses frühe Buch bietet sich dabei besonders als Einstieg an, weil es weder den kompromisslosen Furor von Werken wie Nur eine kleine Insel noch die epische Dichte von Romanen wie Mr. Potter hat. Vieles, was Kincaid über Jahrzehnte beschäftigen wird, ist hier angelegt. Dazu gehören die Verschaltung privater und politischer Ebenen und ein mal kritischer, mal liebevoller Blick auf den Mikrokosmos Antigua, wo sich koloniale und rassistische, sexistische und traditionalistische Kontexte auf einzigartige Weise durchdringen.
Sagt Samuel Harmon über Jamaica Kincaids Annie John, übersetzt von Barbara Henninges, bei Camper erschienen, 224 Seiten für 22 Euro. Im Original kam der Roman 1985 heraus. Kincaids konzentrierte, sparsame Sprache hat auch etwas mit dem amerikanischen Minimalismus zu tun und der war für die Berliner Schriftstellerin Judith Herrmann entscheidend. Die reduzierten Szenarien von Raymond Carver zum Beispiel, aber auch die Erzählungen von Alice Munro führten bei ihr zu einer ganz eigenen Wahrnehmung der Berliner Realität in der Nachwendezeit. Judith Herrmann, die inzwischen Anfang 50 ist, hat etliche Erzählungsbände und Romane vorgelegt. Ihr letztes, atmosphärisch sehr bedrängendes Buch führte an die Nordsee und hieß Daheim. Wie sie zu ihren Stimmungen des Ungefähren findet und immer wieder Geheimnisse schürt, spielte auch in ihrer mit Spannung erwarteten Frankfurter Poetikvorlesung eine Rolle. Christoph Schröder hat zugehört.
Es ist zu Beginn jeder Poetikvorlesung spannend, mitzuerleben, welcher Tonfall nun angeschlagen, welche Atmosphäre erzeugt, welcher Reflexionsrahmen gesetzt wird. Judith Herrmann eröffnete ihren Vortrag im gut gefüllten Hörsaal an der Frankfurter Goethe-Universität mit einem atmosphärischen Einstieg. Es ist Nacht und sie ist mit einem Freund unterwegs in Prenzlauer Berg. An einem Spätkauf bleiben sie stehen, um sich Zigaretten zu kaufen. Und dort begegnet Judith Herrmann, oder das Ich, das sie in ihrem Vortrag sprechen lässt, einem Mann, der über einen langen Zeitraum hinweg ihr Leben begleitet hat. 10 Jahre lang ist sie zu Dr. Drehhüs zur Psychoanalyse gegangen.
Dr. Drehhüs lebte für mich in diesem Zimmer mit der Liege am Fenster, dem abgeschabten Sessel am Kopfende der Liege, dem halbleeren Bücherregal, dem leeren Schreibtisch. Außerhalb dieses Zimmers existierte er nicht. Aber plötzlich war er da. Ich entzündete meine Zigarette an dem Feuer, das er mir gab. Ich nahm seine Hände wahr. Ich nahm wahr, dass er angetrunken war und wie ich in der fortgeschrittenen Nacht in gewisser Weise die Leinen losgelassen hatte.
Dass Judith Herrmann überhaupt in einer Poetikvorlesung öffentlich über ihr Schreiben und den Entstehungsprozess ihrer Romane und Erzählungen Auskunft gibt, gleicht einer kleinen Sensation, gilt die Berliner Schriftstellerin doch ansonsten als eher verschlossen und zurückgezogen, als so verrätselt wie ihre Romane und Erzählungen selbst. Der Auftakt ihrer Frankfurter Vorlesung war so raffiniert wie einnehmend zugleich. Anstatt ihr eigenes Werk in einen theoretischen Rahmen zu stellen, verknüpfte Herrmann gleich mehrere erzählerische Ansätze so geschickt miteinander, dass daraus eine neue, bislang noch nicht aufgeschriebene, aber unverwechselbare Judith-Herrmann-Geschichte entstand. Eine Geschichte, bei der Herrmann ihre Zuhörerinnen und Zuhörer im Unklaren ließ, was daran Erfindung und was tatsächlich Erlebtes war. Neben ihrem Psychoanalytiker, dem sie in eine Bar folgt und in ein Gespräch verwickelt, stand die Erinnerung an Ada. Ada hatte die Erzählerin Mitte der 1990er Jahre kennengelernt. Seinerzeit war die selbstbewusste, charismatische Ada das Zentrum des gemeinsamen Freundeskreises.
Ich erinnere mich an Ada am Tresen der Bar, in der wir damals häufig saßen, an die Sachlichkeit, mit der sie sich das Hemd aufknöpfte, auszog, mit nacktem Oberkörper vor uns saß. Wir sollten nachts um 2 ihre bloßen Brüste bestaunen, von denen sie sagte, sie wären von allen Brüsten auf der Welt die schönsten. Und das taten wir und vermutlich nahmen wir an, sie habe recht.
In den rund 80 Minuten ihrer ersten von 3 Vorlesungen riss Herrmann die Grundmotive ihrer Poetik an, indem sie sie mit Leben füllte. Vor allem aber, indem sie den Hörsaal mit jener Atmosphäre auflud, die auch ihre Erzählungen prägt. Herrmanns Tonfall war beherrscht, aber fein justiert und akzentuiert. Die Erinnerung an Ada und den Freundeskreis, an die Wochenenden in einem Haus an der Nordseeküste, an das gemeinsame Rauchen, Trinken und Sprechen, beschworen noch einmal wie selbstverständlich die schwebende Stimmung und den Sound von Herrmanns Erzählungsband »Sommerhaus später« herauf, der die Autorin vor knapp einem Vierteljahrhundert berühmt gemacht hat. Das ist ein wenig unheimlich und elegisch zugleich. Und wie nebenbei streute Judith Herrmann in ihren Vortrag dann doch auch immer wieder Bemerkungen über den konkreten Entstehungsprozess ihrer Texte ein.
Jede Geschichte hat ihren ersten Satz. Nicht der Satz, mit dem die Erzählung im Buch beginnt, sondern der Satz, mit dem sie in meinem Kopf beginnt. Manchmal ein Bild oder ein Augenblick, ein Blick auf etwas hin oder von etwas weg. Aber meist ist es ein Satz, den jemand zu jemandem sagt. Ich höre diesen Satz. Und das Hören ist begleitet von einer sekundenlangen, aber eindeutigen und ganz und gar körperlichen Empfindung. Kühler, Schauer, Gänsehaut.
Herrmanns Ästhetik manifestiert sich in den Lücken, den bedeutungsvollen Leerstellen, die nicht von ihr, sondern von ihren Leserinnen und Lesern gefüllt werden. So entstehen Assoziationsräume. Schreiben, so die Quintessenz von Herrmanns Poetikvorlesung, ist eine subtile Zurichtung des Blicks, eine unmerkliche Verengung der Perspektive, die automatisch viele andere Perspektiven ausschließt.
Jede Entscheidung für eine Geschichte schlägt unzählige andere Geschichten aus. Ein Wort vernichtet ein anderes Wort. Schreiben heißt auslöschen.
In Frankfurt hat Judith Herrmann nun damit begonnen, die Kehrseiten ihrer Geschichten, das Weggelassene, die ausgelöschten Worte zu rekonstruieren. Gleichzeitig aber kleidet sie dieses Verfahren in den Mantel der Fiktion. Der vermeintliche Blick hinter die Kulissen ist in Wahrheit eine Einladung, sich auf das unsichere Terrain zwischen den Leerstellen zu begeben.
Also doch wieder eine Menge neuer Geheimnisse. Christoph Schröder über die Poetikvorlesung von Judith Herrmann. Die nächste findet am 10. Mai an der Universität Frankfurt am Main statt. Mit diesem Nachdenken über die Bedingungen der Fiktion geht der Büchermarkt für heute zu Ende. Einen schönen Nachmittag mit viel Lektüre wünscht Maike Albart.